Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. In dieser Podcast-Folge gibt es an mehreren Stellen explizite Beschreibungen von Gewalt und Rassismus.
Also es gab halt einen Hitlergruß auf dem Sportplatz, den ich beobachtet habe.
Das ist Max.
Und in meinem Matheunterricht gab es den Spruch Arbeit macht frei.
Max ist Lehrer. Er erzählt, wie sein Schulalltag an einer Schule in Brandenburg ausgesehen hat. In den Pausen und manchmal auch im Unterricht sei dort rechtsextreme Musik gespielt worden. Einmal hätten Eltern einen Brief mit deutschem Gruße unterschrieben. Also quasi die schriftliche Version von einem Hitlergruß.
Und dann halt viele Hakenkreuzschmierereien, Schülerinnen, die wenige sind, die sich gegen rechts Haltung zeigen. Und die meinten auch, dass sie sich tagtäglich bedroht fühlen. Na, sie werden mit Hitlergrüße auf dem Schulflur begrüßt, werden massiv beleidigt und stellen sich halt so ihren Schulalltag nicht vor.
Max sagt, dass er viele dieser Vorfälle gemeldet habe. Konsequenzen hätte es aber keine gegeben. Irgendwann hat er deshalb zusammen mit seiner Kollegin Laura einen Entschluss gefasst.
Wir wenden uns an die Öffentlichkeit, da wir in unserem Arbeitsalltag als Schulpersonal an einer Schule im Spree-Neiße-Kreis täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert werden und nicht mehr.
Die beiden Lehrkräfte schreiben einen offenen Brief und verschicken ihn an verschiedene Medien.
Und der fehlenden Unterstützung seitens Schulleitungen, Schulämter und Politik bei der Bekämpfung demokratiefeindlicher Strukturen, sowohl in der Schüler- und Elternschaft als auch bei den Kollegen.
Und die Medien berichten.
Rassistische und rechtsextreme Sprüche.
Zum Beispiel an einer Schule in Südbrandenburg, nachdem Lehrerinnen und Lehrer dieser Schule einen verzweifelten Brief geschrieben haben.
Darin schreiben sie von täglichen rechten Vorfällen.
Kurze Zeit später schaltet sich dann das Schulamt ein. Weitere Schulen melden ähnliche Vorfälle und sogar der Chef des Verfassungsschutzes Brandenburg meldet sich zu Wort. Er warnt davor, dass Rechtsextremismus in die Mitte der Gesellschaft vordringt. Klingt alles nach einer Geschichte, die sehr gut reinpasst in das, was wir bislang über die 90er in Ostdeutschland erfahren haben. Aber es gibt einen großen Unterschied. Das alles ist erst vor ein paar Monaten passiert, im Jahr 2023, an einer Schule in Burg in der Nähe von Cottbus.
Ich habe gemerkt, okay, dieses Thema ist ja immer noch so aktuell wie damals. Und das war dann für mich eigentlich so, wo ich sagte, okay, da müssen wir jetzt halt genauer hinschauen.
Für den Lehrer Max sind die Vorfälle an der Schule ein ernstes Problem. Das würden aber nicht alle KollegInnen so sehen.
Also so dieses Nestbeschmutzer-Ding, ne, das bekommt man von Teilen der Kollegen schon mit. Oder dass man dann vielleicht nicht mehr zwangsläufig gegrüßt wird oder so.
Im Mai, nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des Briefes, sprechen wir mit Max. Er wirkt entschlossen und hoffnungsvoll, dass sich etwas ändern kann. Es scheint nicht so, als hätte er vor, die Schule zu verlassen.
Und seit dem Brandbrief gehe ich eigentlich noch lieber in die Schule, um ehrlich zu sein. So, und also ich bereue da überhaupt nichts.
Trotzdem hat der Brief seinen Alltag verändert, erzählt er.
Wie gesagt, man ist sehr wachsam. Man ist aber auch im Austausch mit dem Staatsschutz. Ja, mit vielen Freunden im Austausch irgendwie und ja, man achtet jetzt noch mehr einfach auf seine Umgebung.
Über 2 Monate später, nachdem wir Max getroffen haben, gibt es wieder viele Berichte über ihn und seine Kollegin Laura. Eltern fordern, die beiden zu entlassen. Außerdem soll Max im Supermarkt beleidigt worden sein. Und dann tauchen überall in Burg Sticker mit Fotos der beiden auf. Darauf steht, dass sie sich nach Berlin verpissen sollen. Und auf Instagram ruft ein Account zur Jagd auf die zwei auf. Es wird zu viel. Ende Juli verlassen Max und Laura die Schule.
Also Burg ist einfach kein Einzelfall. Und das ist ganz wichtig in dieser ganzen Debatte, weil es oftmals nur um diese Schule hier ging und um diesen Ort. Und das macht, glaube ich, viele Menschen hier auch wütend. Ne?
Ja, Burg ist leider kein Einzelfall. Rechtsextreme Vorfälle und Übergriffe in ostdeutschen Kleinstädten und Dörfern machen auch im Jahr 2023 immer noch regelmäßig Schlagzeilen. Aus der Stadt Döbeln hat im Mai ein Video die Runde gemacht, in dem eine Männergruppe zu sehen ist. Sie feiern eine Gartenparty unter einem Pavillon, der mit Hakenkreuzflaggen geschmückt ist. Im Mai ist auch ein Foto aufgetaucht, das 2 Schüler einer Schulgruppe aus Leisnig zeigt, wie sie bei einer Klassenreise in die KZ-Gedenkstätte Auschwitz den Hitlergruß machen. In der Kleinstadt Colditz bei Leipzig hat die Polizei im Frühjahr eine Razzia gegen Mitglieder eines rechtsextremen Drogennetzwerks durchgeführt. Dieses Netzwerk hat den Ort jahrelang terrorisiert. Vor einigen Jahren soll sogar der Bürgermeister bei einem Stadtfest zusammengeschlagen worden sein. Aus Angst habe er dann keine Strafanzeige gestellt. In diesem Podcast sprechen wir darüber, was in den 90er Jahren in Ostdeutschland passiert ist. Warum rechte Gewalt nach der Wende so alltäglich wurde. Und was das für diejenigen bedeutet hat, die davon betroffen waren. Aber ist das, was vor 30 Jahren war, wirklich ein abgeschlossenes Kapitel, das wir längst hinter uns gelassen haben?
In dieser fünften und letzten Folge schließen wir den Kreis. Aus den 90ern bewegen wir uns ins Jetzt. Dafür bin ich nochmal bei Silke in Bad Blankenburg. Sie erzählt mir, wie sich ihr Widerstand gegen rechte Gewalt im Laufe der Jahre verändert hat. Außerdem spreche ich nochmal mit meinen Eltern.
Und ich mache einen letzten Anruf bei Christian. Das ist Springerstiefel, Fasche oder Punk. Episode 5, der Traum ist aus.
Wo seid ihr?
Der Blaue.
Ach ja, der mit dem Berliner. Ich setze mich hin, wenn das okay ist.
Ja.
Wir sind wieder in Bad Blankenburg, Thüringen, bei Silke. Kurz zur Erinnerung, Silke war zur Wendezeit als Punk unterwegs und hat dafür rechten Hass und Gewalt zu spüren bekommen. Sie will uns einen Ort zeigen, an dem sie gelernt hat, was es heißt, sich gegen Neonazis zu wehren. Der Ort liegt gleich nebenan in Rudolstadt.
Wir fahren jetzt am besten erstmal hier gerade vor und dann hier oben auf die Straße.
Wir machen los. Und noch bevor wir überhaupt aus Bad Blankenburg raus sind...
Ach guck, hier hat's ein Trabi entschärft. Aber das ist geil.
Hier ist ein Trabi stehen geblieben.
Zwei Männer stehen am Straßenrand und klopfen am Motor eines Trabis rum. Wir fahren etwas langsamer und ich schaue freundlich aus dem Fenster. Wir kommen im Trabi fast zum Stehen. Dann schaut einer der Typen, so Mitte, Ende 30, kurze schwarze Haare nach oben. Aber dann...
Ui, fahrt weiter. Ui.
Kannst du nicht?
Nee, aber es ist eindeutig... T-Shirt war, hatten sie ja an.
Schwarz-Weiß-Rot-T-Shirt.
Mhm. Auf dem T-Shirt ist eine Reichskriegsflagge. Das ist jetzt schon die zweite Begegnung mit Rechten hier in dieser Kleinstadt. Ihr erinnert euch vielleicht, die erste war die Nazi-Family, wie Silke sie genannt hat. Die, die ihr im Vorbeigehen einen dummen Spruch gedrückt hat. Ich frage mich echt, wie Silke ihren Alltag als stadtbekannte Antifaschistin meistert.
Ja, ich achte ganz doll auf Shirts. Ich check immer noch Nummernschilder. Also das ist aus den 90ern einfach übrig geblieben auch, weil wir ja auch von Autos her oft überfallen worden sind oder von bespuckt worden sind oder mit irgendwas beschmissen worden sind oder so. Und da ist das einfach übrig geblieben. Also
Nummernschilder mit rechten Codes, wie zum Beispiel 18. oder 88, sind auch heute noch sehr beliebt als Erkennungszeichen in der Szene.
So, jetzt die zweite Ausfahrt raus. Ach übrigens, hier hinter uns wohnt der Tino Brandt.
Auf dem Weg nach Rudolstadt zeigt mir Silke, wo Tino Brandt wohnt. Eine ehemalige Thüringer Neonazi-Größe. Deutschlandweit bekannt ist er im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex geworden. Unter anderem hat Brandt Anfang der 90er die Neonazi-Gruppe Thüringer Heimatschutz mit aufgebaut. Das war laut der Bundeszentrale für politische Bildung ab Mitte der 90er die mitgliederstärkste und militanteste Neonazi-Gruppierung in Ostdeutschland. Bei einer Durchsuchung des Zentrums des Heimatschutzes wurde 1997 das größte rechte Waffenlager Thüringens gefunden. Da gab es Schreckschusspistolen, Äxte und selbstgebaute Stichwaffen in Massen. Und dieser Typ lebt hier keine 10 Minuten Autofahrt von Silkes Zuhause entfernt.
Ah, rechts ist jetzt ein bisschen Platz zum Tür öffnen, oder?
Ja, es geht, natürlich.
Wir sind jetzt am Ortsrand von Rudolstadt. Links von uns ist ein Neubaugebiet, rechts ein flacher Bungalowbau. Genau der war früher ein Club.
Das ist das Chico und hier waren wir immer tanzen. Schade, dass das jetzt so verwachsen ist. Jetzt bist du hier rein und dann war da drin so ein Tanzlokal halt. Und das war ganz, ganz toll.
Heute steht das Gebäude leer und zerfällt. Überall wuchern Sträucher und Büsche.
Sieht irgendwie ganz cool aus.
Ja, das war auch total cool hier. Wirklich, das war meine Jugend, ne? Also hier haben wir uns auch wirklich alle miteinander so getroffen. So wer so Rang und Namen hatte, der ist ins Chico gegangen.
Also Silke ist so um die 16, als sie hier ein- und ausgegangen ist. Sie erzählt, dass es hier damals immer brechend voll war. Schon gerne mal so um die 500 Leute. Drin wurde zu allem möglichen Musik getanzt. Querbeet, von den Toten Hosen bis The Cure. Draußen, auf der Terrasse, haben die abgehangen, die sich die 5-Mark-Eintritt nicht leisten konnten. Alle haben sich hier getroffen. Punks, Gruftis, Hip-Hopper und Stinos. also die stinknormalen. Silke sagt, im Chico sind alle willkommen gewesen. Also fast alle. Hier war nämlich nicht nur alles total cool. Auch wenn Silke nicht über Details sprechen mag, so kommt sie doch immer und immer wieder von selbst auf ein bestimmtes Thema zurück.
Da oben ist noch ein Jugendclub und da waren dann die Nazis zugange und die sind dann halt auch immer mal hier runtergekommen. So hier hat man schon immer mal versucht, das Chico anzugreifen.
Silke erzählt, dass ein Ort wie das Chico, in dem alle Subkulturen, außer den Neonazis, zusammengekommen sind, den Rechten gegen den Strich gegangen sei. Immer wieder hätte man sich gegen Angriffe verteidigen müssen. Aber irgendwann hätten sie und ihre Clique sich das halt nicht mehr gefallen lassen.
Wenn irgendeiner von uns bedroht worden ist oder verletzt worden ist, dann hat man es zurückgezahlt. Oder wenn was passiert war im Vorfeld, dann wurde eben auch in Jena angerufen. Also wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Antifas aus Jena. Und dann kamen die halt auch zur Verstärkung hierher.
Wenn die Rechten angegriffen hätten, hätten die Linken zurückgeschlagen.
Ja, und hier wurde sich eben auch getroffen, um dann loszufahren.
Wohin losfahren?
Naja, in die Umgebung, um halt die Nazis sich vom Leib zu halten.
Nazis vom Leib halten? Kannst du das mal genauer erklären?
Naja, wie soll ich das noch genauer erklären ohne... Also eigentlich möchte ich das jetzt nicht genauer erklären. Also man hat sich die Nazis halt einfach... wir mussten uns einfach wehren, sonst wären wir alle... nicht mit dem Leben davon gekommen. Und sonst wär's hier noch brauner geworden, als es sowieso schon war. Wir hatten nicht viele Rückzugsorte und das war einer davon. Und den haben wir uns bewahrt. Mit allen möglichen Mitteln.
Du hast mich so oft angespuckt, geschlagen und getreten. Das war nicht sehr nett von dir. Ich hatte nie darum gebeten.
Das Chico steht für eine gute Zeit in Silkes Leben. Jung sein, tanzen, neue Leute kennenlernen. Aber diesen Ort und sich selbst hätten Silke und ihre Leute verteidigen müssen. Von Neonazis. Und zwar mit Gewalt.
Und das hat uns schon wirklich, muss ich jetzt mal sagen, unser Leben auch gerettet.
Bis heute ist Silke davon überzeugt, dass das damals der richtige Weg war, auf die rechte Gewalt zu reagieren. Für mich klingt das vor allem wie eine sich immer weiter drehende Gewaltspirale zwischen Punks und Neonazis. Aber auch Silke ist älter geworden. Sie wollte irgendwann nicht mehr mit Gegengewalt auf Neonazi-Angriffe antworten. Also hat sie es ohne Gewalt versucht. Aber niemand wollte auf sie hören. Wir stehen vor einem Freibad in Bad Blankenburg. Hier ist ein kleiner Platz und ein paar Parkbänke sind verteilt. Um uns herum ganz viel Grün.
Das galt als national befreite Zone, der Platz hier.
So haben es die Neonazis genannt?
Ja, gab es mehrere. Also das war nicht nur hier in Bad Blankenburg so, sondern da gab es auch in mehreren Städten, wo es viele Nazis gab, gab es auch...
National befreite Zone. So hätten die Neonazis damals den Vorplatz des Freibads genannt. Also eine No-Go-Area, wo alle, die nicht ins Weltbild der Neonazis passen, Angst vor gewalttätigen Übergriffen haben müssen. Ich kenne aus meiner Jugend im Osten auch so ein paar Orte. Tankstellen, Kneipen, Bahnhöfe. Da bin ich abends und nachts lieber nicht hingegangen, weil ich eben wusste, da wird's gefährlich.
Waren hier immer so um die, am Anfang so 5-6 Nazis unterwegs, am Ende dann um die 30-40.
Also schon.
Ja, also hier war nachts auch immer was los und man musste halt ja wirklich vorsichtig sein. Also ich weiß, dass viele meiner Freunde oder alternative Menschen sich hier nicht mehr lang getraut haben. Die sind dann entweder hier vorne lang.
Kurz zum Setting. Wir sind mittlerweile am Ende der 90er. Silke hat ihre Ausbildung zur Erzieherin längst abgeschlossen und arbeitet als Streetworkerin. Sie weiß, dass aus einer Handvoll Neonazis ganz schnell mal richtig viele werden können, sobald man ihnen den Raum überlässt. In ihrer Jugend hat sie viele Leute gesehen, die in die rechte Szene abgerutscht sind. Darunter waren sogar ein paar Leute, die mal ihre Freundinnen waren. Und sie will nicht, dass das noch mehr Jugendlichen passiert. Sie hat außerdem Sorge, dass diese Gruppe vorm Freibad bald möglicherweise andere angreift. Sie hat ja am eigenen Leib erfahren, wozu Neonazis fähig sind. Also wird sie aktiv.
Also ich hatte so eine geteilte Stelle, Schul-, Sozialarbeit und Streetwork und war auch im ansässigen Jugendclub unterwegs. Und natürlich habe ich das immer wieder benannt und natürlich wussten die auch Bescheid. Und die
Silke erzählt, dass sie die Stadt mehrmals vor den Jugendlichen im Park gewarnt habe.
Ich weiß, dass auch der Bürgermeister und der Sozialdezernent hier auch mal vor Ort waren und sich das angeguckt haben. Und die haben dann aber gesagt, Mensch, das sind doch eigentlich nur ganz normale Jugendlichen, die halt hier im Park rumsitzen und Spaß haben.
Niemand habe auf ihre Warnungen gehört, obwohl es eigentlich klar ersichtlich gewesen sei, was da abging.
Hier gab es auch die einschlägigen Zeichen, also die einschlägigen Graffitis. Also die wussten ganz genau, was diese Jugendlichen waren, aber die haben die Gefahr nicht erkannt oder wollten sie nicht erkennen.
Was für Zeichen?
Hakenkreuze, eiserne Kreuze.
Als Streetworkerin sei sie sogar selbst auf die Jugendlichen zugegangen. Sie habe mit ihnen gesprochen und versucht, sie von der rechten Szene wegzuholen. Bei einigen sei ihr das gelungen, bei anderen nicht.
Also einige waren schon wirklich integriert, also waren schon in die JN eingetreten.
JN, die Jungen Nationalisten, so heißt die Jugendorganisation der NPD. Die heißt heute immer noch JN, obwohl sich die NPD im Juni 2023 in die Heimat umbenannt hat.
Ja, und die wurden halt hier wirklich geködert. Also die sind hier, die NPD-Funktionäre, sag ich mal, sind hier wirklich mit Bierkästen in den Park und haben so die Jugendlichen abgegriffen.
Von Henrik haben wir schon vorige Episode gehört, wie sich die NPD in den 90ern auf ostdeutsche Jugendliche konzentriert hat. Was Silke hier erzählt, macht mir aber nochmal deutlich, wie skrupellos die dabei offenbar vorgegangen sind.
Wir haben über die vielen Jahre, aber es ging wirklich 2-3 Jahre, dieser Prozess von einzelnen Nazis zu einer richtigen festen Nazi-Struktur mit einer ordentlichen Größe an Mitläufern. Und wir haben das immer wieder gesagt, guckt hin, tut was, macht was, bestreift den Park, schickt Polizei hin. Wir müssen hier Informationsveranstaltungen durchführen. Wir müssen die Leute informieren. Die Bestrebungen waren da, wir haben Kundgebungen gemacht und. Und dann, und am 24. Mai 2001 ist zum Männertag, bei einer Männertagsfeier, an der Achsel erschlagen worden.
Deswegen stehen wir vom Freibad. Hier hat sich nicht nur über wenige Jahre ein Hotspot der rechten Szene entwickelt, hier gab es auch ein Todesopfer rechter Gewalt. Achsel Obernitz.
Also Achsel war in meinem Jahrgang. Man kannte sich flüchtig, würde ich mal sagen. Also wir waren jetzt keine engen, guten Freunde, aber man hat sich gegrüßt und man hat auch mal ein kleines Schwätzchen gehalten. Der Achsel war ein sehr lustiger Mensch. Ja.
Silke sagt, sie sei an diesem Abend nicht am Freibad gewesen, sondern zu Hause, um den Geburtstag ihres Mannes zu feiern. Dann seien Jugendliche zur Party gekommen und hätten erzählt, was da am Freibad passiert ist.
Wir haben dann erstmal gar nicht gewusst, was wir da tun sollen. Also hierher gehen und irgendwas machen an der Nacht noch, das wäre nicht möglich. Da hätten wir unser Leben auch in Gefahr gebracht.
Hier mal kurz die Hintergrundinfos. Achsel war 27 Jahre alt, als er im Mai 2001 vor dem Freibad angegriffen wurde. Er wurde vom 24-jährigen Steffen D. erst beleidigt und dann zu Tode geprügelt. Der Täter, Steffen D., war der Polizei als Neonazi bekannt. Er galt als wichtiger Kopf der lokalen Neonazi-Szene und arbeitete eng mit Tino Brandt zusammen. Der Tino Brandt vom Thüringer Heimatschutz, der einen Ort weiter wohnt. Steffen D. wurde für seinen Angriff auf Achsel Obernitz zu 7 Jahren Haft verurteilt, wegen Körperverletzung mit Todesfolge und versuchter Nötigung an Tatzeugen. Er soll zu Augenzeugen gesagt haben, wenn du etwas erzählst, bist du als nächster tot. Weder Staatsanwaltschaft noch Gericht haben ein rechtsextremes Motiv anerkannt. Achsel Obernitz war Epileptiker und soll viel getrunken haben. Das haben Leute aus seinem Umfeld berichtet. Das ist wichtig, wenn es um die Frage geht, ob man seinen Tod als rechte Tat bewerten kann. RechtsextremistInnen üben Gewalt aus verschiedenen Gründen aus. Wir haben hier bisher vor allem über rassistische Gewalt gesprochen. Es gibt aber auch andere Motive. Dahinter steht oft die Einteilung in vermeintlich höherwertige und minderwertige Menschen. Wegen diesem menschenfeindlichen Weltbild richtet sich rechte Gewalt zum Beispiel auch gegen wohnungslose Menschen oder Menschen mit Behinderung. Bis heute wird Achsel Obernitz nicht als staatlich anerkanntes Todesopfer rechter Gewalt geführt. Bei der Amadeo-Antonio-Stiftung hingegen schon. Die Stiftung ist nach Amadeo Antonio Chiova aus Eberswalde benannt. Sie setzt sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus ein und kritisiert immer wieder, dass die staatlichen Kriterien zur Erfassung von Opfern rechter Gewalt nicht ausreichen. Die Stiftung führt eine Liste nach anderen Kriterien. Laut dieser Liste sind seit dem Wendejahr 1990 bis heute deutschlandweit 219 Menschen durch rechtsextreme Gewalt getötet worden. Es gibt 17 weitere Verdachtsfälle. Staatlich anerkannt sind deutlich weniger, nämlich nur 113 Tötungsdelikte.
Ja, einerseits war ich schon sehr geschockt, andererseits war es mir ja bewusst, dass irgendwann mal irgendwas Schlimmes passieren wird. Die Vorfälle, die sind ja immer stärker geworden. Gell, so, also das ging von verbalen Beleidigungen hin zu Tätlichkeiten, hin zu Überfällen. Also,
dass sie sich dann einfach immer mehr getraut haben, irgendwann war die Hemmschwelle
ja,
dann weg.
Ja, ja.
Silke sagt, erst mit dem Tod von Axel Obernitz habe sich etwas getan in der Stadt.
Hat dann vielleicht doch noch mal den einen oder anderen aufgerüttelt. Und ja, wir durften dann zum Beispiel im Anschluss das Jahr danach ein Fest für Demokratie und Toleranz organisieren, was uns vorher immer wieder verboten wurde. Wir durften halt...
Mit welcher Begründung wurde euch das vorher verboten?
Ja, dass das in Bad Blankenburg nicht gebraucht wird. Wir sind ja schließlich hier in Bad Blankenburg und wir brauchen sowas nicht. Wir haben ja schon genug Demokratie und Toleranz und wir sind doch schon tolerant. Und also Nazis gab es ja auch nur, weil wir davon geredet haben. Also die Behörden, die örtlichen Behörden haben die Nazis hier nicht gesehen oder wollten die nicht sehen und wollten auch nicht sehen, dass sie ein riesengroßes Problem damit haben. Also wir waren die Störenfriede, weil wir es benannt haben. Ich war halt die Nestbeschmutzerin. Ich habe halt Bad Blankenburg in Verruf gebracht.
Nestbeschmutzung, das hat man den beiden Lehrkräften aus Burg auch vorgeworfen. Aber anstatt sich um die Probleme zu kümmern, zeigt man mit dem Finger auf die Person, die diese Probleme angesprochen hat. Dadurch wird das Problem natürlich nicht gelöst. Ich habe während der Arbeit an diesem Podcast einfach ständig Déjà-vus. Die Geschichten wiederholen sich einfach immer und immer wieder. Anfang der 2000er passiert etwas Großes in Silkes Leben. Sie und ihr Mann Ovidio, der aus Chile kommt, werden Eltern. Sie entscheiden sich, ihre Kinder in Bad Blankenburg großzuziehen. Trotz der rechten Anfeindungen und Sprüche. Silke sagt, sie selbst konnte das alles mit der Zeit ganz gut wegstecken. Aber dann sei es irgendwann gegen ihre Kinder gegangen.
Meinen Großen musste ich halt aus der Schule rausnehmen, weil der ganz schlimm rassistisch angemacht worden und sein Papa ist der hier nichts zu suchen hat. Also hat er ja auch nichts zu suchen.
Und das ist für Silke etwas anderes als alles, was sie davor erlebt hat.
Und da bin ich kaputt gegangen. Da hatte ich dann auch wirklich zu tun, meine Familie zusammenzuhalten und zu gucken, dass meine Jungs nicht komplett an der ganzen Scheiße zerbrechen.
Und auch hier sei die Lage immer gefährlicher geworden, weil einfach niemand eingeschritten sei.
Das ist eigentlich ähnlich wie in dem Park. Das waren am Anfang zwei Kinder aus Nazi-Elternhäusern. Und das wurde eben laufen gelassen. Und ich hatte auch keinen guten Stand bei den Lehrern da vorne, weil ich eben war, wie ich war. Und dann eben von einer Grundschullehrerin eben auch mal als Kommunistensau bezeichnet worden bin. Und also ich habe keinen guten Stand hier in der Stadt, gell, als Antifaschistin. Und ja, und das ist mir aber egal, mir selber. Aber als es dann für meine Kinder nicht mehr weiterging, war es mir eben nicht mehr egal.
Als sie gesehen hat, dass ihr antifaschistisches Engagement ihren Kindern zum Verhängnis wird, konnte sie nicht mehr. Um ihre Kinder zu schützen, habe Silke sich verstellt.
Ja, und da habe ich mich auch wirklich sehr, sehr rausgezogen und wollte halt auch eine andere Silke werden. Hab versucht, halt den Punk wegzulassen, habe mich ganz normal und ganz schick und immer toll angezogen, habe versucht, mir einen anderen Freundeskreis aufzubauen und bin da richtig, richtig krachen gegangen, weil das, wenn man sich selber verleugnet, ist ja...
Silke und ich gehen zurück in ihre Wohnung. Die Wohnung, die voll ist mit Postern und anderen offensichtlichen Antifa-Hinweisen. Das alles macht auf mich jetzt nochmal einen ganz anderen Eindruck. All die antifaschistischen Symbole und Bücher sind halt nicht nur Deko, sondern all das ist Silkes Leben, durch und durch. Silkes Versuch, sich zu verstellen und eine andere zu werden, ist gescheitert. Und sie ist volle Kanne zurück zum Punk. Wir kommen wieder an dem Marlene-Dietrich-Poster vorbei. Über dem Kopf der Schauspielerin ihr Zitat: Ich bin aus Anstand Antifaschistin geworden.
Ich finde diesen Spruch halt einfach, es gehört sich einfach so, Antifaschistin zu sein. Da gibt es kein Wenn und Aber. Faschismus ist eine widerwärtige Denkform, die muss immer widersprochen werden. Und das ist Grundvoraussetzung für mich.
Für Silke scheint das heute vollkommen klar zu sein. Dass sie den Antifaschismus aber auch heute noch wirklich lebt, das finde ich nach all dem, was sie erlebt hat und auch immer noch erlebt, bemerkenswert.
Ich glaube, wir wären einen großen Schritt weiter, wenn wir diesen Schritt gehen würden. Zu sagen, alle Menschenfreunde sind auch Antifaschisten. Wenn man sich einfach bekennen würde, das ist doch nichts Schlimmes, Antifaschist zu sein.
Aber danach sieht es heute im Jahr 2023 nicht aus. Im Gegenteil. Im thüringischen Sonneberg gibt es deutschlandweit zum ersten Mal einen AfD-Landrat. Eine Kleinstadt in Sachsen-Anhalt hat einen AfD-Bürgermeister. Und laut dem ARD-Deutschland-Trend hätte im Juni 2023 jede fünfte wahlberechtigte Person die AfD gewählt. Und das deutschlandweit. Und das, obwohl mehr als ein Drittel der Partei vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden ist. Aber genau deswegen bleibt Silke, wer sie ist, wo sie ist. Antifaschistin in Ostdeutschland.
Weil ich eben denke, dass man jegliches Mittel nutzen sollte, um diese Stimmung, die gerade in diesem Land, dass alle eigentlich alles in die rechte Ecke, immer weiter in die rechte Ecke drückt, dass ich dem vielleicht mit diesem Podcast entgegenwirken kann.
Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien.
Als wir heute hier angekommen sind und jetzt so auch das Interview geführt haben, war ich so ein bisschen erleichtert, weil mir das dann auch so ein bisschen gezeigt hat, ey, das gibt da draußen auch Leute, die sich immer noch engagieren und immer noch klare Kante zeigen. Es ist einfach schön, es zu sehen, so, ey, okay, da gibt es Leute, denen ist es halt nicht egal, dass gerade Nazis wieder krassen Rückenwind bekommen und so. Und dass es auch immer noch Leute gibt, die sich dagegen wehren. Auch, dass es Leute in Ostdeutschland gibt, die sich gegen rechtes Gedankengut wehren. Und das hat mich positiv gestimmt, auf jeden Fall.
Schön.
Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird.
Silke ist in Bad Blankenburg schon lange nichts mehr passiert. Man lässt sie soweit in Ruhe. Ein paar Sprüche, ja, aber keine Übergriffe mehr. Die tagtägliche Gewalt, die alltägliche Bedrohung, die regelmäßigen Über- und Angriffe, die klingen nach dem Ende der 90er Jahre langsam ab. Woran liegt das? Zum einen hat die Polizei dann doch irgendwann auf die flächendeckende Gewalt reagiert. Bei der Brandenburger Polizei gibt es zum Beispiel seit 1998 die Sondereinheit Mobile Einsatzeinheit gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit. Kurz MEGA. Die Einheit wollte überall da auftreten, wo rechte, gewaltbereite Jugendgruppen herumlungern, wie damals die Berliner Zeitung geschrieben hat. Zum anderen haben sich in vielen Orten zivilgesellschaftliche Organisationen gegründet. Die haben Betroffene rechter Gewalt unterstützt und oftmals Jugendliche davor bewahrt, in die rechte Szene abzurutschen. Und sie haben Druck auf die Behörden ausgeübt, nicht länger wegzusehen. Im Osten hat sich nicht nur ein neuer Staat etabliert, sondern auch eine neue Gesellschaft. Und dann? Naja, dann waren neue Jugendkulturen angesagt. So wie Deutschrap.
Mein Block, mein Block, mein Block. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock.
Mitte der Nullerjahre, also in meiner Jugend, war die Skinhead-Subkultur einfach nicht mehr cool. Statt Glatze, Karohemd und Springerstiefeln hieß es jetzt Boxerschnitt, Collegejacken und Sneaker. Statt Lonsdale, gebleichten Jeans, Onkels, Lanzer Störkraft war jetzt angesagt Picaldi, Baggies, 50 Cent, Bushido, Sido. Über Politik wurde in meinen Bekanntenkreisen nicht mehr groß geredet. Alle saßen zusammen, haben gekifft und Gangsterrap gehört. Nach der aufgeladenen Wendezeit, den politischen Lagern, Kämpfen, den großen Hoffnungen und Enttäuschungen, gab es in meiner Plattenbaujugend, wie im Großteil des Ostens, nur noch Resignation. Es gab seit vielen Jahren Massenarbeitslosigkeit, kaum Perspektiven und quer durch alle Generationen eine riesige Politikverdrossenheit. Alles Abzocke, alles egal, alles für'n Arsch. Fascho oder Punk, links gegen rechts, Rechtsextremismus. Darüber haben in meinem Umfeld die meisten irgendwann gesagt, lass mich in Ruhe mit der Scheiße. Ein Thema, das untereinander nur Stress bringt und das in die 90er gehört. Ein Kapitel, was längst abgeschlossen ist. Das haben wir zumindest damals gedacht. Hallo.
Moin, Heinrich.
Na, moin. Ich habe Christian nochmal angerufen. Ich habe etwas hin und her überlegt, ob es überhaupt Sinn macht, da ja offensichtlich geworden ist, dass er über gewisse Themen einfach partout nicht sprechen möchte. Ich will es aber doch noch einmal final versuchen. Ich will Punkte in seiner Erzählung klären, die sich mir nicht erschlossen haben und die ich ungern so stehen lassen will. Auch, weil das alles ja mal so anders geklungen hat. Warum haben sich diese Vorgespräche so von unserem Gespräch in Stralsund unterschieden?
Ja, weiß ich jetzt. Also das habe ich jetzt nicht so empfunden. Und sicherlich ist es live vielleicht noch eine andere Nummer. Und ich habe nur gedacht oder auch im ersten Moment auch Angst gehabt, dass ich mich selbst belasten könnte, weißt du?
Sowas Ähnliches hatte ich vermutet. Christian wohnt ja immer noch in Stralsund, die Leute kennen ihn da. Aber zumindest zeigt seine Antwort, dass er gewisse Bereiche absichtlich umschifft hat. Erinnert ihr euch an das Zitat von Exit Deutschland, dem Ausstiegsprogramm für Rechtsextreme aus der letzten Episode? Ihrem Verständnis nach gehört zu einem umfassenden Ausstieg, sich tiefgehend mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und zwar mit Menschen, die dafür ausgebildet sind. Auch darauf habe ich ihn angesprochen.
Jeder soll das für sich selber verarbeiten. Warum soll ich mich da mit irgendjemandem hinsetzen, einen Sozialpädagogen oder einen Psychologen, oder darüber schnacken? Ich kann nur von mir sprechen. Ich bin da halt, ich habe eine andere Psyche. Für mich ist das, bringt das nichts, denn ich muss das mit mir selber ausmachen.
Hm.
Und ich muss da nicht freilegen, ich mache das mit mir selber aus. Und ich kann zu mir selber sagen, ja klar, das war scheiße, ist gelaufen, kann ich jetzt nicht ändern, gehört dazu, war aber scheiße. So, dann muss ich nicht ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr jede Woche von irgendeinem das gleiche Gelaber anhören. Bei irgendeinem Ausgleichsprogramm.
Christian sagt, er kann seine Vergangenheit mit sich selbst ausmachen. Aber darum geht's im Ausstiegsprozess ja nicht vordergründig, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen und eine Form von Wiedergutmachung zu suchen. Und in der rechten Szene war Christian nicht nur als passiver Skinhead. Er war aktives NPD-Mitglied, hat den verurteilten Rechtsterroristen und Holocaust-Leugner Manfred Röder unterstützt.
Du meintest aber, du warst in der NPD und du warst kein Radikaler, du warst weltoffen. Ja, aber wie passt das zusammen, dass du dann aber für so einen Typen oder in so einem Umfeld arbeitest, wo man dem ja quasi hilft, jetzt einen guten Wahlkampf zu machen? Und das kriegen wir irgendwie nicht zusammen.
Ja, verstehe ich. Es leuchtet sicherlich für einige vielleicht nicht so ein, aber im Vordergrund stand für mich ja die Partei und nicht der Kandidat. Ich habe das für die Partei gehandelt, ne? Dass er nur der Kandidat war, der aufgestellt wurde, da habe ich ja keine Handhabe drauf gehabt. Ne? Ich musste praktisch nehmen, was ich kriegen konnte. Ich habe das für die Partei gehandelt und nicht für ihn.
Dankeschön.
Alles klar, bis dann.
Gut, also meine Fragen laufen wieder ins Leere. Zeit also, den Gesprächsverlauf jetzt mal so anzunehmen und ein Fazit zu ziehen. Am Anfang dieses Podcasts, in Episode 1, habe ich gesagt, dass ich es gut und mutig finde, dass Christian über seine rechte Vergangenheit sprechen will. Nach den Gesprächen muss ich sagen, ich habe mir zu viel erhofft. Ich denke, Christian steht stellvertretend für die Mehrzahl der Menschen, die quer durch den ganzen Osten in den 90ern Teil der rechten Szene waren. Menschen, die kein Ausstiegsprogramm gemacht haben, sich also nicht aktiv entschieden haben, der Szene den Rücken zu kehren. Menschen, die ihre Vergangenheit und Ideologie nicht unter professioneller Anleitung aufgearbeitet haben, sondern alleine. Und zwar nur insoweit, wie sie es für notwendig empfunden haben. Es sind Menschen, die irgendwann einfach die Springerstiefel zur Altkleidersammlung gebracht und ihre Haare wieder wachsen lassen haben. Und heute verklären sie ihre Vergangenheit zur kleinen Jugendsünde und umschiffen dabei die Punkte, die wehtun. Das verharmlost das Leid. Das schiebt die Aufarbeitung weg von den Ex-Neonazis und hin zu den Betroffenen rechter Gewalt. Silke wird in Bad Blankenburg immer noch für ihr Engagement gegen rechts angefeindet. Jana und Januario laufen heute mit einem flauen Gefühl durch Eberswalde. Christian kann durch Grünhufe spazieren und mit guter Laune Geschichten aus seiner Jugend erzählen und bei den entscheidenden Themen schweigen. Und das als Stellvertreter einer gewalttätigen Szene. Wenn es von Ex-Neonazis wie ihm keine öffentliche Aufarbeitung gibt, dann fehlt da ein riesiger Teil der Arbeit. Betroffene leisten die Arbeit. Sie müssen sich erinnern, sie müssen ihre Geschichten erzählen, sie müssen die traumatischen Erlebnisse immer und immer wieder durchleben, damit all das, was passiert ist, nicht in Vergessenheit gerät. Und letztlich auch, damit es nicht wieder passiert. Und an dem Punkt, dass rechte Gewalt Vergangenheit ist, sind wir in unserer Gesellschaft noch lange nicht angekommen. Im Gegenteil, wenn es um rechte Gewalt und Rechtsterrorismus heute geht, ist Deutschland im Ländervergleich einer der traurigen Spitzenreiter. In keinem anderen westeuropäischen Land gab es 2021 mehr rechtsextreme Angriffe. Die Geschichten Betroffener müssen nicht nur gehört werden, sie müssen auch anerkannt werden. Von der Zivilgesellschaft, aber auch vom Staat. Mit Blick auf den Osten bleibe ich auch nach diesem Podcast vor allem mit Fragen zurück. Wie kann es sein, dass all die Gewalt über so viele Jahre auf dem Boden des vereinten Deutschlands zugelassen wurde? Wie kann es sein, dass immer noch so viele junge Menschen im Osten rechtsextrem werden? Und vor allem, wie kann es sein, dass wir bis heute Menschen nicht vor rechter Gewalt schützen können? An den Geschichten fehlt es nicht.
Schon Anfang der 90er hatten sich meine Eltern vorgenommen, Eberswalde zu verlassen. Aber sie mussten ihren Plan immer wieder verschieben. Es fehlte an Geld und dann wollten sie warten, bis meine Schwester und ich groß genug sind. Aber irgendwann war es dann soweit. Mein Papa ist 2008 zurück nach Angola gezogen, um dort ein neues Zuhause aufzubauen. Meine Mom ist ihm 3 Jahre später gefolgt. Sie haben mich und meine Schwester gefragt, ob wir mitkommen wollen. Aber das wollten wir beide nicht. Als meine Mom gegangen ist, da war ich auch schon 16 und wollte in Deutschland bleiben, um meinen Traum vom Profisport weiter zu verfolgen. Spoiler, ist nichts draus geworden. Meine Schwester war zu dem Zeitpunkt schon erwachsen, aber ein Leben in Angola konnte sie sich nicht vorstellen. Meine Eltern haben sich in Angola ein Grundstück gekauft und nach mühsamen Strapazen ihr eigenes Haus gebaut. Sie konnten endlich ungestört auf offener Straße ein Paar sein. Das alles ging so lange gut, bis Angola durch Vetternwirtschaft und Korruption immer weiter in die Wirtschaftskrise gerutscht ist. Demokratische Rechte, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit und der Rechtsstaat, wurden auch immer mehr eingeschränkt. 2021 sind meine Eltern also wieder zurück nach Deutschland gekommen. Sie sind nicht zurück nach Eberswalde gezogen, sondern dorthin, wo meine Schwester und ich mittlerweile leben. Berlin.
Vor einer Woche, denke ich mal, ja, war von einer Woche, wo sind hier... War hier? Vincente.
Wo wir zusammen unterwegs sind? African Food Festival, da hatten wir auch drüber gesprochen, wie wir uns gemeinsam oder wie wir zusammen uns durch Berlin bewegen.
Also Hand in Hand.
Es ist bewusst nochmal wahrgenommen, dass es früher überhaupt nicht möglich war oder undenkbar gewesen wäre. Lauter. Und heute ist es für uns vollkommen normal, Hand in Hand durch die Stadt zu gehen, sich im Park zu setzen oder in die Menschenmenge zu begeben. Ohne da irgendwie Angst zu haben, angegriffen zu werden oder auch seltsam angeschaut zu werden. Es ist hier in Berlin halt normal. Es wird akzeptiert.
Ja, hier in Berlin gibt's auch jede Menge rechter, antisemitischer, rassistischer, queerfeindlicher und Vorfälle. Die wohnen in den letzten Jahren sogar immer mehr. Aber mein Vater, ich und viele andere Betroffene rechter Gewalt können in Berlin deutlich angstfreier leben als in irgendeiner ostdeutschen Kleinstadt. So viel ist sicher.
Es gibt sicherlich noch latenten Rassismus, oft auch mit gewaltbereiten Nazis, das gibt es immer noch. Aber die Masse steht mehr hinter dir. Man kann sich eher darauf verlassen, dass hier geholfen wird, wenn irgendwelche Vorfälle sind. Und man ist selbstbewusster geworden, man hat auch nicht mehr so viel Angst, sich gegen irgendwelche Äußerungen zu wehren oder selbst auch einzuschreiten, wenn ich es jetzt merke oder irgendwie höre, dass irgendwelche Bemerkungen, also verbale Angriffe oder so sind, dann habe ich auch keine Angst davor einzuschreiten. Das hätte ich mir früher wahrscheinlich nicht getraut.
Ich habe auch gefragt, warum Sie sich nach so langer Zeit nun doch dazu entschieden haben, über Ihre traumatische Vergangenheit zu sprechen.
Weil man ja immer wieder hört, ach naja, das gab mal die 90er, das war so ein bisschen heißes Pflaster, aber naja, das haben wir jetzt überstanden. Und das wird einfach vergessen, was damals passiert ist. Oder auch kleingeredet, was passiert ist. Und viele wissen gar nicht, wie es uns im Prinzip ging. Oder den Angolanern, Mosambikanern und Vietnamesen, die alle noch heute hier leben und immer noch Rassismus erleben. Es darf einfach nicht totgeschwiegen. Man muss darüber reden, was passiert ist und was heute noch passiert.
Warum habe ich das mitgekriegt?
mitgemacht. Na, ein Teil, dass sie eher als meine Kind, dass sie, ja, sollte die Geschichte nicht vergessen. Und wenn ich weggehe, würde, also euer Kinder, dass sie, vielleicht meine Enkelkinder, wenn ich sie, also, wissen Sie, dass sie, wo kommt der, unser Opa? Und das ist nicht einfach.
Ja, es ist wichtig, dass man es nicht vergisst oder dass wir es auch nicht vergessen oder verdrängen. Dass man offen darüber redet, weil es gibt so viele Menschen, die das Gleiche erlebt haben, die nicht die Möglichkeit haben, darüber zu reden. Und wir reden ja nicht nur, wir präsentieren zwar unsere Geschichte, aber auch gleichzeitig stellvertretend für alle anderen, die betroffen waren oder betroffen sind noch heute. Und das ist mir einfach wichtig und das macht mich auch ein bisschen stolz. Ja.
Als wir nach Eberswalde gefahren sind, hat mein Papa eine Sache gesagt, an die ich immer wieder denken muss. Eberswalde ist seine zweite Heimat, die er nie vergessen will. Trotz all der schlimmen Erfahrungen möchte mein Vater und auch ich den Osten als Zuhause nicht missen, weil wir hier verwurzelt sind. Wir haben hier schöne Erinnerungen, die wir niemals vergessen werden. Wir haben hier Menschen kennengelernt, die wir niemals vergessen werden. Es fühlt sich an wie eine Hassliebe, weil so viele unterschiedliche Gefühle, die wir zu diesem Zuhause haben, aufeinanderprallen. Aber dann hat er noch was gesagt. Seine zweite Heimat hat ihn vergessen. Er sagt, dass wenn er dort ist, er nicht als Alt-Eberswalder wahrgenommen wird. Heute sieht man in ihm einen Geflüchteten, einer, der sich hier nicht auskennt, der hier keine Wurzeln hat. Mein Papa hat über 20 Jahre seines Lebens in Eberswalde verbracht. Er hat die deutsche Sprache gelernt, sich der deutschen Kultur angenommen, eine Familie gegründet. Und er hat die DDR, den Mauerfall und all die Wirren der Wende miterlebt. Wie so viele andere Ostdeutsche eben auch. In Eberswalde kennt er alle Ecken. Er weiß, wo es den besten Spritzkuchen gibt. Er erinnert sich genau daran, wo früher welches Geschäft stand. Und trotzdem wird ihm in Orten wie Eberswalde das Gefühl gegeben, nicht dazuzugehören. Dabei ist die Geschichte meiner Familie eine von vielen ostdeutschen Migrationsgeschichten. Und damit auch deutsche Geschichte. Unsere Geschichte. Und sie gerät in Vergessenheit, wenn wir sie nicht erzählen. Ihr habt diese Geschichte nun auch gehört. Vergesst sie nicht.
Das war Springerstiefel, Fasche oder Punk. Episode 5. Der Traum ist aus. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Springerstiefel, Fasche oder Punk ist ein Podcast vom MDR und ACB Stories. Host bin ich, Hendrik Bolz. Co-Host und Reporter Don Pablo Mulemba. Producer Jan-Philipp Wilhelm und Julius Wussmann. Redaktion und Story Development Viola Funk, Don Pablo Mulemba, Dina Rothenberg, Jan-Philipp Wilhelm, Julius Wussmann. Schnitt, Musik und Sounddesign Dennis Hürter. Redaktions- und Produktionssupport Aida Amini, Hakan Halatsch, Helena Schmidt, Carlos Steurer, Lisa Tutlis, Marc Übel und Isabel Wob. Sensitivity Reading Naomi Bechert. Artwork Jonathan Gehlen, Daniel Wojtyszek und Moise Jumba. Executive Producer Viola Funk und Dina Rothenberg. Redaktion MDR Olivia Gattermann und Roman Tvorg. Distribution MDR Richard Gleitzmann und Katja Arnold.
Das war die finale Folge von Springerstiefel, Fasche oder Punk. Ihr könnt aber einfach weiter Podcasts hören. Der True Crime Podcast Schwarz-Rot-Blut beschäftigt sich mit Gewalttaten, bei denen für Betroffene und ihr Umfeld Rassismus als Tatmotiv eine Rolle spielt, Polizei und Justiz das jedoch anders beurteilen. Den Podcast Schwarz-Rot-Blut hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. ARD